So, liebe Kinder, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Geschwister am Telefon, herzlich willkommen zum heutigen Sonntag. Wir haben wirklich ein ganz großartiges Textwort. Eins, das vielleicht, wenn ich es ausgepackt habe, vielleicht die eine Ecke, die eine Kante hat. Aber wir werden sehen. Okay, ich habe heute einen ziemlich hartnäckigen Frosch im Hals und hoffe mal, dass die Stimme durchhält. Okay, die Verleugnung des Petrus. Ich glaube, hier sitzt fast keiner drin, der das nicht schon mal gehört hat, der um die Begebenheit weiß. Ich würde mal eine Seite in der Schrift zurückgehen. Das ist im Prinzip auch zeitlich gesehen kurz davor. Wir sind jetzt kurz beim Abendmahl, also kurz nach dem Abendmahl. Und nachdem Jesus Christus also dieses Abendmahl, das auch wir regelmäßig feiern, hinter sich gebracht hat mit den Jüngern, sitzt er nun mit den Jüngern in der Runde und unterhält sich. Und da heißt es ab Vers 31 im 22. Kapitel, also wir sind im gleichen Kapitel noch: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Er aber, Petrus, sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Auch das ganz bekannt, aber nichtsdestotrotz, hier sind ein paar Sachen, die sollten wir uns vielleicht kurz rausnehmen und in der Hand behalten, während wir heute durch die Geschichte gehen. Jesus sagt also allen Jüngern, spricht ja hier in der Mehrzahl, er spricht zwar Petrus an, aber er sagt es über alle Jünger: Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich denke, die Bedeutung ist klar. Er will also die Jünger so kräftig prüfen, schütteln, zupacken. Petrus selber nimmt in seinem ersten Brief darauf Bezug, kennen wir auch alle. Der Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe und sieht, wen er verschlingen kann. Das ist alles das Gleiche. Es geht darum, die sich ganz sicher sind, zu prüfen. Dann sagt Jesus: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und dann sagt er was, das überliest man schnell, aber bei näherem drüber nachdenken, seltsam. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Dass der Glaube nicht aufhöre, und wenn du dann umkehrst, wenn wir das Textwort von heute nehmen, dann wissen wir, was gemeint ist. Ich weiß nicht, ob Petrus damals verstanden hat, was ihm hier vorausgesagt wird. Ihm wird vorausgesagt, dass der Glaube, dass diese Kerze vielleicht, dass dieses Licht dunkler wird, aber nicht verlöschen wird, und dass er einen Weg zurückfinden wird. Er wird fallen, aber er wird einen Weg zurückfinden. Und Petrus, und auch diese Worte sind uns allen bekannt, Petrus sagt: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis, sogar in den Tod zu gehen. Dieses kleine Wörtchen, ich, sollten wir uns gut merken. Manchmal ist es so, dass ich mit allem fertig bin, hierher komme, und dann reicht mir einer in so einem Nebensatz, das will der gar nicht, reicht mir noch so ein Puzzlestück. Heute durfte das mein Priester und Bruder Frank Träger tun, der mich daran erinnerte, dass wir heute den Sonntag Reminiscere haben. Ich will ehrlich gestehen, ich gucke da nicht so streng drauf. Ich lasse mich eher vom Textwort inspirieren. Reminiscere, Gedenke des Herrn Gnade. Wir werden heute sehen, wie diese Selbstüberschätzung von Petrus in die Barmherzigkeit des Herrn führt. Eigentlich eine völlig unmögliche Reihenfolge. Die Selbstüberschätzung des Petrus: Ich, Herr, gehe mit dir ins Gefängnis und in den Tod. Zur Barmherzigkeit des Herrn. Wir wissen auch, was danach kommt. Die Geschehnisse im Garten Gethsemane. Wir wissen auch, dass als die Jünger aufgefordert waren, etwas zu tun, nämlich wachen und beten, sie nichts taten und als es an der Zeit war, stillzuhalten, sie auf einmal anfingen, Aktivität zu entwickeln, bis hin, dass einem Diener des Hohepriesters ein Ohr abgeschlagen wird. Und wir wissen auch, dass diese Schar, die da kommt in diesen Garten und Jesus Christus entführt oder fortführt, dass die Jünger das Sieben begonnen hat des Weizens. Und einer nach dem anderen, so sagt es die Schrift, einer nach dem anderen geht. Keiner bleibt bei Jesus Christus. Wir wissen aus dem Lukas und aus dem Johannes, dass zwei wieder zurückkommen und mit einigem Abstand folgen. Und so endet Petrus hier im Hof des Hohepriesters und unser Textwort beginnt. Jeder von uns hat schon mal vor einem Wegabschnitt, bewusst oder unbewusst, drauf geguckt und hat gesagt, kann ich, mache ich. Mein Atem reicht. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich weiß das. Es ist wie ein Athlet, der vielleicht für eine Mitteldistanz 2000 Meter trainiert. Wenn man dem sagt, schaffst du auch 3000, dann überlegt er kurz, überlegt an ganzen Trainingssitzung vielleicht und sagt, kann ich. Und dann kann er die auch laufen. Und so sind wir manchmal auch im Leben, dass uns Aufgaben, Wegabschnitte bereitet werden, vorangestellt werden und wir drauf gucken und sagen, kann ich, das schaffe ich. Ich habe genug Erfahrung mit mir selbst, mit meiner eigenen Kraft, mit meiner Durchsetzungsfähigkeit, meiner Ellenbogenfähigkeit, mit meiner Weisheit. Nehmt, was ihr wollt, das schaffe ich. Und so geht auch Petrus hier auf diesen Hof. Und dann lernen wir etwas, das uns bei näherem drüber nachdenken überhaupt nicht schmeckt. Unsere erste Reaktion auf die erste Verleugnung ist vielleicht, Petrus, der Fels, wird von so einer kleinen Magd schon zum Umfallen, zum Zerbröseln gebracht? Vorsicht. Das ist ein Spiegel für uns, für mich zuallererst. Das ist ein Spiegel dafür, wie viel Druck es bedarf, um nicht länger standzuhalten, wenn wir umgeben sind von widrigen Umständen. Es bedarf nämlich nur des leichtesten Drucks. Wenn es unsere Kraft ist, die uns auf unseren Weg führt, dann braucht es nicht viel, um uns umkippen zu lassen. Ich rede nicht von den Dingen, die wir hier in diesen Räumen, im Kreise derer, die mit uns einer Meinung sind, die mit uns auf einem Weg sind, abverlangt wird. Ich rede von den Dingen, die uns dann abverlangt werden, wenn wir uns inmitten von Menschen bewegen, die uns eben nicht wohlgesonnen sind. Eines möchte ich vielleicht noch mal kurz einschieben. Es ist Petrus ja hoch anzurechnen, dass er überhaupt da ist. Also ich möchte heute nicht die Predigt dafür nutzen, um rauszuarbeiten, was für ein Windbeutel Petrus ist. Überhaupt nicht. Was ich aber rausarbeiten möchte, ist, was es braucht, um nützlich zu sein für Gott, um ein effektives Werkzeug zu sein für Gott. Man könnte sich fragen, warum ist er nach dem ersten Mal nicht gleich gegangen? Denn die Antwort muss ja aus Angst, aus Panik, aus ich darf nicht entdeckt werden, geboren worden sein. Vielleicht hat er sich schon beim ersten Mal verleugnen daran erinnert, was der Herr ihm vorausgesagt hat, dass er ihn eben dreimal verleugnen wird. Und wenn er ein bisschen war wie ich oder wenn ich ein bisschen bin wie Petrus vielleicht, dann würde er sich vielleicht gesagt haben, das nächste Mal halte ich stand. Und dann ist es dann steht es 1:1, dann ist es ausgeglichen. Dann habe ich ihn einmal verleugnet und einmal habe ich standgehalten, einmal bin ich standhaft geblieben. Was mag ihm wohl durch den Kopf gegangen sein, als er das zweite Mal angesprochen wird und gar nicht lange rumstammelt, sondern wie aus der Pistole geschossen, ich kenne den nicht. Wir kennen die Situation alle. Als das dritte Mal angesprochen wird, da sind wir schon so in einer Art Automatikmodus. Da denken wir gar nicht drüber nach. Erst als er die Worte ausspricht, der Hahn kräht, diese Dinge passieren, weil man so möchte, fast gleichzeitig. Und dann, und das steht nur hier im Lukas mal ganz nebenbei gesagt, dann treffen sich die Blicke von Petrus und Jesus. Die ganze Scham, die Realisierung, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal versagt zu haben. Eben in dieser Situation eben nicht der Fels gewesen zu sein. All das wird in diesem Moment durch Petrus glühend heiß gegangen sein. Und der Herr guckt ihn an. Was wird er wohl im Blick des Herrn gesehen haben? Ich habe eine Ahnung, was er gesehen hat. Sicher bin ich mir von dem, was er nicht gesehen hat. Er wird nicht gesehen haben, habe ich dir gleich gesagt. War doch klar, dass du das nicht kannst. Das wird er nicht gesehen haben. Was er gesehen haben wird, ist ein Denk an meine Worte. Er wird Liebe, Zuneigung, vielleicht sogar Verstehen darin gesehen haben. Und auch wenn diese Dinge für unsere Ohren jetzt ist doch gut klingen, so wird sich der eine oder andere daran zurückerinnern, wie es in solchen Situationen ist, wenn man dann sowas noch zu sehen oder zu hören bekommt. Das verstärkt dieses Gefühl, einfach nur im Boden versinken zu wollen, weglaufen zu wollen, sich selbst die Haare ausreißen zu, na gut, in meinem Fall schwierig, aber ihr versteht, was ich meine. Das verstärkt dieses Gefühl noch. Eigentlich macht es eine schlimme Situation unerträglich. Das muss für Petrus gar nicht auszuhalten gewesen sein. Dreimal verleugnet er den Herrn. Vielleicht konnte er sogar, der Herr das sogar hören. Und dann treffen sich die Blicke. Und das, was er sich in dem Moment, was er vielleicht sogar akzeptiert hätte, nämlich Verstoßung, Verdammnis, hinweg mit dir, das findet er nicht. Er findet Barmherzigkeit. Später im Johannesevangelium, eine Textstelle, die oft als Wiedereinsetzung von Petrus verstanden wird. Sucht der wiederauferstandene Jesus Christus, wir sind also schon nach der Kreuzigung, sucht er die Jünger auf. Und er nimmt sich Petrus und geht mit ihm am Strand spazieren. Und er fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Ihr kennt die Stelle vielleicht. Und dreimal sagt Petrus, Herr, du weißt es, ich liebe dich. Und jedes Mal erwidert Jesus Christus darauf, dann weide meine Schafe. Was war eigentlich Petrus Stolperstein? Es war die Überzeugung, dass er diesen Weg gehen kann. Ich hatte euch gesagt, Dieses kleine Wörtchen Ich sollten wir uns merken. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen oder in den Tod. Was er damit sagt ist, Gott, du kannst ja am Ziel auf mich warten, weil dort treffen wir uns. Ich komme dahin, aber aus eigener Kraft. Das ist, was Petrus sagt. Und wenn wir unser christliches Leben genauso leben, dann wird die Nützlichkeit, die Effektivität, die wir als Werkzeug Gottes entfalten könnten, immer klein bleiben. Ich werde nicht allzu viel zustande bringen. Das, was der Herr von mir möchte, ist, dass ich ihn in meinem Leben verherrliche, dass ich von der frohen Botschaft abgebe, dass ich durch dieses Leben gehe und Menschen, die Gott nicht kennen, ihn sehen durch mein Leben und sich fragen, wie macht er das? Und dann sagen, das will ich auch haben. Wenn wir so ein Leben leben wollen und wollen das wie Petrus, ich mach das, ich lebe das mal für Gott. Ihr kennt, das bleibt ja nicht aus, ihr kennt ein paar Formulierungen von mir. Setz dich mal auf die Auswechselbank. Ich spiele das hier kurz zu Ende. Und Petrus lernt auf eine ganz hässliche Art und Weise, wie weit seine eigene Kraft reicht. In der Apostelgeschichte, Jesus Christus ist also schon wieder aufgefahren in den Himmel, die Jünger sind für sich, finden wir eine Situation, ich will euch kurz vorlesen, was hier nach mit Jesus Christus hier im Lukas passiert. Und als es Tag wurde, versammelt sich der Rat des Ältesten des Volkes, Hohepriester und Schriftgelehrte, und sie führten ihn vor ihren hohen Rat und sprachen, bist du der Christus, so sag es uns. Und so weiter, wir kennen ihn. Aber das ist die Situation, wo ich euch bitten würde, behaltet die mal im Kopf. Jesus Christus wird also vor den hohen Rat, das ist ja kein Gericht im Sinne, was die Römer akzeptiert hätten, aber es ist ein religiöses Gericht. Das durften die Juden noch. So, in Apostelgeschichte 4. Der Situation, die ich gleich vorlese, geht voraus, dass Petrus und Johannes in den Tempel gingen, den Gelähmten heilen, und daraufhin hält Petrus spontan so eine aus dem Herzen kommende Predigt, dass das der Tropfen ist, dass das Fass zum Überlaufen bringt, und er wird abgeführt. Und jetzt heißt es hier, als nun der Morgen kam, versammelten sich die Oberen und die Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der Hohepriester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Geschlecht der Hohenpriester waren. Und sie stellten sie in die Mitte, Petrus und Johannes, und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Sie bringen also die Anklage vor. Und jetzt die Antwort, die Petrus gibt, ganz am Ende. Und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Er wird also angeklagt, dass er jemanden geheilt, dass er Aufruhr verursacht hat unterm Volk und gefragt, mit wessen Vollmacht er das tut, sagt er, im Namen dessen, der allein selig macht. Ich übersetze das mal frei. Es gibt genau einen Namen unter den Menschen, der von Gott gegeben ist, der selig machen kann. Ich lese aus dem ganzen Abschnitt hier, wenn man so kann, könnt ihr euch gerne vorlesen, durchlesen, Apostelgeschichte 4, ab Vers 12. Er taucht nicht einmal auf, ich war das. Petrus ist also gestartet mit, Herr, ich folge dir, wo immer du gehst. und schafft es nicht mal eine Nacht durchzuhalten in Widerstand. Vielleicht hat der ein oder andere von euch sowas schon mal erlebt, dass wir losgegangen sind, vielleicht ein Lied auf den Lippen und dachten, das Ding ist in der Tasche. Ich mach das. Und dann sind wir so krachend gescheitert. Und in dem Moment, als wir ganz unten waren, blicken wir in das Gesicht unseres Herrn und begreifen, unter welcher Vollmacht wir handeln sollten, in welchem Namen wir handeln sollten und von wem die Kraft kommt, mit der wir handeln können überhaupt. Entschuldigung. Deswegen, ich habe es schon mal gesagt, deswegen aber nochmal. Wenn wir nicht auf diese Art und Weise wie Petrus in das Gesicht des Herrn schauen, in genau dem Gemütszustand, dann werden wir für das Werk des Herrn dieser Welt nur unverständlich bringen können. Es wird uns fehlen an Durchhaltekraft, an dem Willen. Wenn wir nicht so wie Petrus diese Transformation, diese Verwandlung durchmachen von, ich sag mal, ein Babychrist zu sein oder noch einem Geiste junger, unreifer Christ und sagen, Herr, setz dich mal hin, ich mach das, hin zu dem, den wir in der Apostelgeschichte erleben, der ihm sagt, ich tue all dies in der Vollmacht Jesu Christi. Dann werden wir eben genau das bleiben. Ein unvollkommener Christ. Wenn wir uns fragen, woran man das erkennen könnte. Also wir haben hier die Diagnose. Was ist denn eine gute Vorsorgeuntersuchung? Also was könnte ich tun in meinem Leben, um rauszukriegen, wo ich eigentlich stehe? Da würde ich über den Lauf dieser Erzählung drei Dinge rausgreifen wollen. Dazu gehört Gebet, Gespräch mit dem Herrn, ein offenes Wort mit dem Herrn, das, was Petrus im Garten Gethsemane nicht zustande gebracht hat. Dazu gehört, dass wir mit dem Herrn Hand in Hand laufen. Schaut mal in euer Leben. Ich sollte mein Leben schauen, ob ich so wie Petrus dem Herrn mit Abstand folge. Als er hinfortgeführt wird, steht hier in Vers 54, Petrus aber folgte von ferne. Begleiten wir unseren Herr auch aus der Ferne? Sind die Worte der Weisheit, die wir zwischen diesen Buchdeckeln finden, gut und richtig, aber erstmal für andere Menschen? Ist diese Selbstüberschätzung, dieses überbordene Selbstvertrauen in die eigenen Kräfte, bin ich das heute? Und geht der Aufruf, das mal zu überprüfen, ob man so ist und dann entsprechend sich zu ändern, geht dieser Aufruf erstmal an meinen Sitznachbarn oder geht der auch an mich? Und das Dritte ist, sitze ich auch am Feuer des Feindes und wärme mich dort? So wie Petrus es in dieser Nacht getan hat. Am Feuer des Feindes zu sitzen und sich zu wärmen, würde ganz praktisch für uns bedeuten, dem zu folgen, was diese Welt uns anbietet. Das ist dieser nicht zu schaffende Balanceakt zwischen Christsein und Menschsein in dieser Welt. Das ist eigentlich, wenn man es auf die Spitze treibt, dass wenn wir alle ein kleines Stückchen schizophren sind. Wenn es einmal den Christen von uns gibt, der kommt dann immer zum Vorschein, wenn wir unter Geschwistern sind. Und dann gibt es diese andere Version von uns, die in der Welt lebt, wenn wir immer auf Nicht-Geschwister treffen. Ich habe das jetzt, glaube ich, letzten Sonntag auch mal eingebaut. Wenn wir in dieser Welt leben, ohne anzuecken, sollten wir lang und hart in den Spiegel gucken. Ich rede nicht davon, dass wir Streit suchen sollten, also falls das jetzt jemand glaubte. Aber wenn wir Christen sind, dann sind wir etwas, mit dem Paulus zu kämpfen hatte. Wir sind aufrecht, wir sind wahrhaftig. Die Werte, die uns unser Herr lehrt, die gelten für uns immer und nicht nur dann, wenn wir selber nicht in Gefahr sind. Unser Weg ist immer gerade. Wir erreichen unsere Ziele in aller Offenheit, in Transparenz. Wir lieben unsere Feinde. Wir lieben unsere Feinde. Das heißt, Petrus, so wie Jesus Christus es ihm vorgelebt hat, musste einen Weg finden, um auch die ihn angeklagt haben in der Apostelgeschichte, zu lieben. Das sind die Leute, die uns einfach nur auf den Keks gehen, im besten Fall. Auch für die bitten zu können. Das sind die Leute, die uns, im Gegensatz zu denen, die uns nur auf den Keks gehen, die uns Böses wollen, die applaudieren wollen, wenn unser Leben in Flammen aufgeht. Auch für die bitten zu können. Und ich weiß, dass hier auch unter den Anwesenden Geschwister sind, die wissen, wovon ich rede. Da gibt es Menschen in eurem Leben, die arbeiten gegen euch. Nicht nur, weil sie gerade ein eigenes Ziel verfolgen, sondern deren Ziel ist es, euch zu schaden. Und auch für die einen Platz in eurem Herzen zu finden. Eine der härtesten Dinge, die man machen kann. Aber das ist eben nicht optional. Man könnte sich fragen, warum Paulus diesen Weg gehen musste. Hätte er nicht bewahrt werden können? Musste er so tief fallen? Dass Petrus zum Pfingstfest diese Wahnsinnspredigt halten konnte. Viele sagen, die beste Predigt aller Zeiten, weil so viele mich sofort zum Glauben gekommen sind. Hat natürlich was mit der Ausgießung des Heiligen Geistes zu tun. Gar keine Frage. Aber ich glaube, das Ereignis, was ihn am wesentlichsten dazu befähigt hat, ist das. Auf die einzige Art, wie wir es begreifen, erfahren, wie wenig unsere Kraft ausrichten kann in dieser Welt. Ich habe das schon mal erzählt, ich war mal auf einer Arbeitsstelle, da habe ich weiß gar nicht, über Monate, musste ich unter zwei Chefs arbeiten, die ich erfolgreich verärgert habe, und zwar richtig. Und dann fingen die an, mich ganz im Detail zu instruieren, was sie zu tun und zu lassen haben. Dann wurde ich sehr eng kontrolliert. Furchtbare Zeit. Aber ich bin durchgekommen. Aber wessen Kraft war es, die mich da durchgetragen hat? Ich glaube, nicht eine Sekunde, dass das meine Kraft war. Die hat vielleicht am ersten Tag, als dieser Konflikt überkochte, mich vielleicht bis 12 Uhr mittags getragen. Dann war ich durch. Dann war ich fertig. Ich weiß noch, wie wir in der Familie, wir haben gebetet wie Blöde. Das sagt man wahrscheinlich nicht so. Also wir haben viel gebetet, das wollte ich sagen. Die Erkenntnis, wessen Kraft uns durch unser Leben trägt, durch unsere Täler uns trägt, die ist es, die uns von denen unterscheidet, die auf der Strecke bleiben und denen, die aushalten können. Und selbst die, die auf der Strecke bleiben, so wie Petrus in dieser Nacht auf der Strecke geblieben ist. Und das ist die andere Seite. Wenn der Herr euch anschaut, wenn ihr euch wieder erhebt und weitergeht, dann ist da keine Verdammnis, kein Verstoßen. Das nur, wenn man so möchte, die stumme Handreichung zu sehen. Der will auch nicht, dass wir uns vor ihm in den Staub werfen und sagen, du warst so leid. Was er will, ist ein neues Herz von uns. Eins, das sich einsetzen lässt für seinen Plan. Und so haben wir ganz am Anfang, als wir das Wörtchen Ich merken sollten, auch gefunden, warum wir durch solche Erfahrungen gehen. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Vielleicht habt ihr heute mal Zeit und könnt mal in euren Lebensjahren kramen, wo euch sowas passiert ist wie dem Petrus. Und ja, das hat was, diese Erlebnisse wollen euch verändern. Aber das hat ein ganz konkretes Ziel, es hat einen ganz bestimmten Zweck, warum ihr verändert werden sollt. Und der steht hier. Stärke deine Brüder. Ich habe das schon mal gesagt. Ich weiß nicht, warum manche manches erlebt haben. Also warum nun gerade sie das erlebt haben, so meine ich das. Aber ich weiß, warum wir als Christen in dieser Welt von nichts ausgenommen sind, was es an Leid gibt. Wenn ihr euch schon mal darüber unterhalten habt, über eine schwere, also wenn jemand berichtet euch von einer schweren Zeit und ihr habt das selber mal durchgemacht, dann werdet ihr erleben, ganz oft, dass ihr eine besondere Beziehung, ein besonderes Verständnis haben könnt. Wenn ich mich mit Erwachsenen unterhalte, wo sich die Eltern haben als Kinder scheiden lassen, die Geschichten ähneln sich. Ich kann da mitreden. Wer sich mit jungen Eltern unterhält, die auf dem letzten Loch pfeifen, weil das Kind irgendwie sehr aufgeweckt ist, davon hatte ich zwei, oder weil mal wieder das Kind, nachdem es gerade gesund geworden ist und man selber immer noch krank ist, hat sich den nächsten Infekt geholt. Wer mal Stress auf der Arbeitsstelle hat, der kann denjenigen, der das gerade selbst erlebt, trösten. Wer seinen Ehepartner verloren hat, kann Trost ausreichen dem, der das Gleiche erlebt hat. Derjenige, der hierher kommt und ein schweres Herz hat, warum sein Bruder, seine Schwester, vielleicht die Kinder nicht dabei sind, der kann die trösten, denen es genauso geht. Petrus hat vielleicht gedacht, als Jesus Christus ihm sagte, und du, ich will dich ab heute Fels nennen, Kephas. Du bist der Stein, der Unbewegbare. Da hat er gedacht, ach jetzt schon. Und wir haben ja gesehen, was mit diesem Fels in dieser Nacht passiert ist. Ein Fels ist er geworden, nachdem er gefallen und wieder aufgestanden ist. Nachdem er begriffen hat, woher die Kraft kommt. Und das ist der Weg von Selbstüberschätzung zur Barmherzigkeit des Herrn. Ich weiß nicht warum, ich habe gestern an Jakob denken müssen, dessen Geschichte im ersten Buch Mose erzählt wird. Vielleicht kann sich einer daran erinnern, Jakob, es gibt die Situation, wo Jakob auf dem Rückweg ist, um seinen Bruder Esau zu treffen. Und die eine Nacht will er einen Fluss überqueren und es kommt ein Mann zu ihm und die beiden ringen die ganze Nacht miteinander. Am Ende stellt sich raus, das ist Gott, mit dem er ringt. Gott gibt ihm auch den neuen Namen, Israel, der mit Gott ringt. Und weil dieser Kampf so ausgeglichen war, berührt ihn Gott an der Hüfte und Jakob wird Zeit seines Lebens humpeln. Wenn wir das erleben, was Petrus erlebt hat, dann werden wir danach anders sein. Wir werden vielleicht, wir werden humpeln. Wir können nicht mehr alles so mitmachen, was wir vorher vielleicht machen konnten, auch im emotionalen Herzen. Diese Begegnung mit Gott, diese Begegnung mit unserer eigenen Unzulänglichkeit, die lässt uns verändert zurück. Aber auf eine Art und Weise, und das sollte uns Trost sein, dass wir dienbar sein können, unseren Geschwistern zuallererst, aber auch den Menschen, denen wir in der Welt so begegnen. Jetzt, wo ich die Predigt gehalten habe, also ihr seid fast durch, bin ich mir unsicher, ob ich den Punkt transportieren konnte, dieses Selbstüberschätzung, dass Gott das manchmal einfach zulässt, weil wir es brauchen, weil wir auf die Nase fallen müssen. Das ist so ein bisschen wie mit Fahrradfahren lernen oder schwimmen lernen. Das geht selten ab, ohne dass man sich mal das Knie aufschlägt oder dass man mal kurz drunter geht und ein bisschen Wasser schluckt. Und so ist auch unser Weg als Christen davon gekennzeichnet, dass wir eben manches Mal uns lang hinlegen. Und ist aber eben auch davon gekennzeichnet, dass wir aus diesen Schmerzen, die wir dabei erleben, Gott etwas formt, das nützlich für ihn und seinen Plan ist. Und dass, auch wenn wir uns hinlegen aus eigenem Verschulden, unser Bruder Jesus Christus da ist, um uns schon allein beim Aufstehen zu helfen. Ich rede noch nicht mal von dem Weg, der danach kommt. Aber allein schon beim Aufstehen ist er da und hakt uns unter. Amen.
Amen.